Als ich 16 Jahre alt war, habe ich einmal, also muss man schon sagen, tierisch nicht aufgepasst, bin mit einem Toyota kleinen Jeep in die Seite von einem LKW gefahren. Also ich hatte eine Gehirnerschütterung daraus, könnte vielleicht so manches erklären, aber der kleine Jeep ist besonders schlecht davon gekommen. Der musste verschrottet werden. Als ich 17 war, war ich mit einer Gruppe in Kanada, Kanufahren, Zelten. Und das war immer ganz toll da, die Natur ist wunderschön. Aber die Gruppe, mit der ich zusammen war, war eine relativ schwache Gruppe, also nicht so viele körperlich kräftige Leute. Und immer wieder, wenn wir von einem See zum nächsten gehen mussten, mussten wir alles, was wir hatten, über Land tragen. Also die Kanus obendrauf und die Rucksäcke, die, weiß ich nicht, im Schnitt so zwischen 20 und 25 Kilo gewogen haben. Und da ich zu den Stärkeren der Gruppe gehört habe und 17 Jahre und unverwüstlich war, habe ich immer so viel getragen wie möglich. Nur dummerweise habe ich erst zu spät festgestellt, dass ich meinen Rücken verletzt habe. Eine Verletzung, die bis heute so seine Folgen hat. Ach ja, in Bezug auf den kleinen Jeep war es auch so, während ich mich erholt habe danach, also ein oder zwei Tage nach dem Unfall, während ich geschlafen habe, hatte ich einen Traum, dass meine Brüder mit dem Jeep angefahren gekommen sind und haben gesagt, ja, wir haben ihn wieder hingekriegt, der geht wieder. Oh, was war ich enttäuscht, dass ich von diesem Traum aufgewacht bin. Ich wollte so sehr, dass das ja, wiederhergestellt werden könnte. Wir reden die letzten Wochen über unsere Weltanschauung. Dieses Gedankengerüst, was wir haben, was eigentlich alles mitbestimmt, wie wir Sachen wahrnehmen, wenn wir etwas sehen, wie wir das interpretieren, das hat sehr, sehr viel mit unserer Weltanschauung zu tun. Die Bibel präsentiert uns eine Weltanschauung, lädt uns ein, diese Weltanschauung für uns selbst anzunehmen. Die heißt Schöpfung. Gott hat uns alle sehr bewusst und wunderbar gemacht. Sündenfall. Wir als Menschen haben uns von Gottes Willen abgewandt und die Beziehung zu ihm beschädigt. Erlösung. Gott war nicht damit zufrieden, dass wir auf ewig von ihm getrennt sein sollten, und er hat einen Weg durch seinen Sohn Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, die Tür geöffnet, dass wir wieder eine geheilte Beziehung zum Vater haben können. Und heute, wie es schon angekündigt wurde, wollen wir den letzten Schritt in diesem großen Bogen anschauen, die Wiederherstellung. Nun, es sind sehr viele Bibelverse, die wir finden, die über die Wiederherstellung reden. Und ich sage offen und ehrlich, ich vermeide es meist, zu viele verschiedene Bibelstellen in meine Predigten zu benutzen, einfach weil es zu oft verwirrend werden kann, wenn man hier hin und dahin und dahin springt. Wir wollen heute verschiedene Bibeltexte anschauen. Wir werden die auch hier an der Leinwand angestrahlt haben. Ich denke und hoffe, dass es nicht zu viele werden. Wenn es zu viele werden, sagt ihr mir das nachher und ich bin nächstes Mal noch vorsichtiger. Aber wir wollen verschiedene Bibelstellen angucken, die ich denke uns helfen werden zu sehen, was Gott mit uns vorhat und was er uns schenken will, wie wir diese Wiederherstellung verstehen können. Der erste Text, den ich für euch heute lesen möchte, finden wir im Römerbrief, Kapitel 8, in den Versen 18 bis 23. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er ihr Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden, zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unseren Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Menschen suchen seit jeher den Jungbrunnen. Diese Brunnen, den es angeblich geben soll, wo, wenn man von dem Wasser trinkt, wird man nie sterben. Vor ca. 500 Jahren hat der Ponce de Leon gedacht, dass dieser Jungbrunnen in Florida zu finden wäre. Inzwischen wissen wir, dass der Jungbrunnen da nicht zu finden ist, denn die ganzen Rentner gehen dahin im Winter von den USA aus. Also ist nicht gerade Jungbrunnen. Heutzutage denkt man, dass man den Jungbrunnen in der Gentechnik finden kann. Dass wir eine Möglichkeit finden können, unsere Gene so zu verändern, dass wir nicht alt werden, dass unser Körper nicht verfällt. Die Bibel ist eigentlich ganz klar darüber, wenn du Wasser des ewigen Lebens haben willst, wenn du Wasser haben willst, nachdem du nicht wieder durstig wirst, ist das in Jesus zu finden. Allerdings, Jesu Weg dahin ist genau das, was die meisten Menschen in unserer Zeit vermeiden wollen. Jesu Weg dahin war es nicht, den Tod vor sich herzuschieben oder den Tod zu umgehen. Er ging direkt durch den Tod hindurch, indem er für uns gestorben ist. Obwohl er der Einzige war, der es gar nicht gemusst hätte, ist er durch den Tod hindurch gegangen, um den Tod somit zu entmachten. Nun, in Vers 20 von dem Text, den wir eben gesehen haben, heißt es da, die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Also Gott hat die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Aber warum? Wir haben vor einigen Wochen speziell den Sündenfall angeschaut. Wir haben da in 1. Mose Kapitel 3 geguckt. Und wir haben gesehen, wie die Menschen die Folgen des Sündenfalls tragen mussten. Und am Ende von diesem Kapitel finden wir Worte, die Gott dann gesprochen hat. Ich lese 1. Mose 3, Abvers 22. Dann sprach Gott der Herr: Seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse. Dass er jetzt nicht die Hand ausstreckt, auch vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt. Gott der Herr schickte ihn aus dem Garten von Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten. Also Cherubim ist ein anderes Wort für Engel. Gott hat Schutzengel aufgestellt um den Baum des Lebens, dass die Menschen sich nicht an diese Frucht vergreifen können. Aber es wäre schon legitim zu fragen, wenn Gott möchte, dass wir das ewige Leben haben, warum würde er an der Stelle den Zugriff zu der Frucht des Lebens, zu diesem Baum des Lebens versperren und sagen, nein, ihr sollt nicht von dieser Frucht essen, ihr sollt nicht das ewige Leben in dieser Form haben. Aber stell es dir vor, wie es wäre, wenn wir nie sterben würden, aber immer noch den Folgen des Sündenfalls unterworfen wären. Unsere Körper werden älter. Unsere Körper lassen nach in ihrer Leistungsfähigkeit. Also ganz von Überbevölkerungsproblemen abgesehen, wenn wir immer nur älter und kranker werden würden, aber könnten nie sterben. Bei Menschen, die hochbetagt sind, reden wir öfters davon, dass der Tod als eine Erlösung gesehen wird, dass es als eine Befreiung gesehen wird. Aber bei Menschen, die nicht so hochbetagt sind, kämpfen wir immer wieder dagegen an. Nun, es ist immer schwierig, wenn man über ein solches Thema redet, weil auf der einen Seite das Leben ist ein unwahrscheinliches Gut, was uns von Gott gegeben ist. Und ich bin der Überzeugung, dass nur Gott über Leben und Tod entscheiden soll. Aber die Frage stellt sich, was ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann? Und Gott sagt uns in seinem Wort, er zeigt uns durch den Weg, den er gewählt hat, um uns zu erlösen, dass der Tod nicht das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, von Gott getrennt zu sein. Deswegen wollte er auch nicht, dass wir ewig leben mit den Folgen des Sündenfalls, sondern er hat einen neuen Weg für uns gemacht. Gott will nicht, dass wir in einem Körper gefangen sind, der den Folgen des Sündenfalls unterworfen ist. Und Gott will nicht, dass wir in einer Welt gefangen sind, der den Folgen des Sündenfalls unterworfen ist. Aber wie Jesus, unser Weg zum ewigen Leben ist nicht, den Tod ganz auszuweichen, sondern wie Jesus, unser Weg zum ewigen Leben geht durch den Tod hindurch. Aber auf der anderen Seite wartet nicht ein Schrecken auf uns, sondern die Wiederherstellung. Hört das Bild, das Johannes für uns beschreibt, was er malt in der Offenbarung, Kapitel 22. Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, stehen Bäume. Ich weise darauf hin, es steht nicht, steht der Baum des Lebens, sondern stehen Bäume des Lebens, mehrere. 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit. Nun, ich will auch nicht, dass wir die Wiederherstellung hier irgendwie falsch verstehen. Ich habe am Anfang erzählt von diesem kleinen Jeep, was ich zu Schrott gefahren habe. Ich habe keinerlei Erwartung, dass auf der anderen Seite ein 1974er Toyota Kleinjeep auf mich wartet, der wieder aufgebaut ist oder der fahrbar ist. Bei Gott geht es nicht darum, die Uhr zurückzudrehen, dass die Sachen, die schief gelaufen sind, die Sachen, die wir falsch gemacht haben, dass wir irgendwie zu der Zeit davor kommen. Nein, sein Plan ist noch viel größer. Seine Vorstellung von Wiederherstellung ist, dass alles wiederhergestellt wird zu dem, was es nach seiner Absicht von der Schöpfung her sein sollte. Ja, wir werden im Himmel, die Bibel ist sehr klar darüber, wir werden im Himmel ein Leib haben. Also ich sage, wir werden im Himmel. Die Bibel redet sogar von einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Die werden auch erneuert. Die Erde wird selber erneuert. Unser Leib, wir werden ein Leib haben. Der Leib wird aber der Vergänglichkeit nicht mehr unterworfen sein. Für Gott geht es nicht darum, die Zeit einfach ein bisschen zurückzudrehen, dass wir die gute alte Zeiten wieder erleben können, sondern dass es wirklich zu dem wiederhergestellt wird, was Gott vom Anfang an für uns gewollt hat. Und wir sollten die Wiederherstellung auch nicht so verstehen, dass wir uns jetzt irgendwie durchquälen müssen, irgendwie das Leiden dieser Zeit ertragen müssen, in der Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht etwas Besseres gibt. Gott fängt mit der Wiederherstellung an, sobald wir unser Leben für ihn öffnen. Sobald wir bereit sind, ihn in unser Leben hineinzulassen, fängt er schon an. Oh, es ist klar, es ist auch in meinem Leben noch nicht abgeschlossen. Bei weitem nicht. Und ich freue mich auf das, was er noch mit mir vorhat. Oh, aber ich bin so dankbar, dass er nicht einfach sagt, sieh mal zu, wie du zurechtkommst, bis du stirbst, dann wird's was. Nein. Auch heute, hier und jetzt, will er in deinem Leben Wiederherstellung bewirken. Könntest du einen kräftigen Schluck von dem Wasser des Lebens gut gebrauchen? Ja, die meisten von uns könnten das wirklich gut gebrauchen. In der Taufe werden wir mit Jesus in seinem Tod verbunden, aber auch in seiner Auferstehung. Wir stehen auf zum neuen Leben. Wenn du getauft bist, gibt es keinen Menschen auf dieser Welt. Es gibt nicht mal Engel oder Dämonen, die dir diese Hoffnung nehmen können. Du hast das Recht, es wegzuschmeißen, wenn du willst. Aber keiner kann das dir nehmen. Halte daran fest, denn diese Verheißung, die du in deiner Taufe empfangen hast, die gilt. Punkt. Ohne Abstriche, ohne Verminderung, ohne Verjährung oder sowas. Sie gilt. Und wenn du nicht getauft bist, was sollte dich daran hindern, dieses Geschenk Gottes anzunehmen, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, ich will, dass du der Herr bist über mein Leben. Ich will deine Verheißung haben. Ich will nach deinen Geboten leben, weil sie gut sind für mich. Ich will, dass du mit der Wiederherstellung in meinem Leben beginnst. Ja, wir brauchen Wiederherstellung, immer wieder neu. Wir brauchen diese Hoffnung, die Gott uns gibt. Oh ja, und wie nötig haben wir die Wirkung der Blätter von dem Baum des Lebens. Steht da, die Blätter werden benutzt zur Heilung der Völker. Was für Verletzungen trägst du mit dir um? Wie lange hast du versucht, die Wunden in deinem Herzen so zu schützen, dass du keinen mehr ranlässt? Dass du sagst, nee, also wenn ich alle raushalten, können sie mir nicht noch mehr wehtun. Und merken damit gar nicht, dass wir uns selbst noch mehr wehtun. Denn wir sind nicht gemacht, um in Isolation zu leben. Das ist einer der schlimmsten Strafen, was wir Menschen uns gegenseitig antun können. Wenn jemand in die Haft kommt und sich also nur Probleme macht, kommen sie in Einzelhaft. Das gilt als einer der schlimmsten Dinge, was einem passieren kann. Nein, wir sind für Gemeinschaft gemacht. Aber wir haben manchmal, oftmals, so eine Angst vor dieser Verletzung, die wir in unserem Herzen tragen, dass es noch schlimmer wird. Da kommt dein Schöpfer und sagt, ich will dein Herz wiederherstellen. Ich will die Uhr nicht zurückdrehen, zu versuchen, etwas hinzukriegen, wie es vorher vor diesem Schmerz gewesen ist, sondern ich will, dass du erlebst, was wirkliche Wiederherstellung ist, dass dein Herz erneuert wird, dass das, was geschehen ist, dich nicht mehr kaputt macht, sondern dass du geheilt wirst. Oh, so oft tragen wir so viel an Verletzungen mit uns, verletzte Herzen, gebrochene Beziehungen, verlorene Zukunftsträume, Schuld, den wir vielleicht jahrelang mit uns rumtragen. Der Herr, dein Schöpfer, hat die Macht, er hat die Kraft, dich zu heilen. Und es ist ein Wagnis, dich dafür zu öffnen. Aber es ist auch so eine Sache, Gott geht immer wieder eigenartige Wege mit uns. Das stellen wir immer wieder fest. Und wenn ich kann hier vorne stehen und sagen, du sollst Gott an dich ranlassen, dass er dein Herz berühren kann. Und du sitzt vielleicht da und schreist innerlich, okay, los, heile mich, mach's doch endlich. Aber die Wege, die Gott mit uns geht, sind manchmal also für uns ein bisschen verblüffend. Weil ich will dir jetzt zeigen, wie Gott das meistens macht. Guck zu deinem Rechten. Guck zu deinem Linken. Guck hinter dir, wenn dein Hals es zulässt. Guck vor dir. Ja, du siehst verschiedene Menschen. Gott gebraucht sein Volk immer wieder, um Heilung zu bringen. Dass es Gemeinden gibt, ist kein Zufall der Geschichte. Nun, ich weiß, für manche ist das ein bisschen erschreckend. Die Heilung? Ich glaube, da hast du irgendwas nicht verstanden, Karl. Es gibt aber etwas, was wir alle miteinander immer wieder neu verstehen müssen. Ja, es kann durchaus sein, dass jemand, den du jetzt sehen kannst, dir irgendwann sehr verletzt hat. Ach, wie gern würde ich noch eine halbe Stunde oder länger über Vergebung und Versöhnung reden. Ich habe es vor, noch eine Weile hier zu sein. Wir werden schon verschiedene Sonntage darüber machen. Aber man kann es, ich meine, wenn du zu Hause bist, schlag deine Bibel auf, gerade im Neuen Testament, gerade das, was Jesus uns sagt, was er über Vergebung sagt. Wir sollten niemals die Macht der Vergebung unterschätzen. Das ist eine unglaubliche Macht, die viel zu selten in unserer Welt eingesetzt wird, die viel zu selten bei uns selbst eingesetzt wird. Aber dem anderen zu vergeben, das kann für dich eine Wahnsinnsbefreiung sein. Dich mit deinem Gegenüber zu versöhnen. Wir haben Angst davor, ich kenne das. Aber das ist der Weg der Heilung. Gott möchte, dass unsere Beziehungen wiederhergestellt werden. Er möchte, dass wir erneut erfahren, was Leben wirklich ist. Die Wiederherstellung, die er will, ist nicht ein Zurückdrehen der Uhr, sondern eine völlige Erneuerung zu dem, was er ursprünglich vorhatte. Wir dürfen ihm vertrauen, dass er uns Heilung schenken kann und schenken will. Es verlangt Schritte des Glaubens, es verlangt ein Wagnis von dir. Aber er kann auch dein Herz wiederherstellen. Er kann dir neue Hoffnung geben, wo du vielleicht selber schon längst aufgegeben hast. Er hat nicht aufgegeben. Er hat dich nicht aufgegeben. Noch ein paar Verse aus der Offenbarung. Wir haben die zum Anfang von der Lobpreiszeit schon gehört. Aber runden wir die Sache hier ab. Offenbarung 21, die Verse 5 und 6. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Und er sagte: Schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Er sagte zu mir: Sie sind in Erfüllung gegangen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Amen. Wir wollen jetzt eine Zeit für Gebet nehmen. Eine Zeit, wo jeder auch laut, natürlich auch leise beten kann. Aber komm jetzt, nutze diese Gelegenheit, zu deinem Schöpfer zu kommen, deine Sünden zu bekennen und dich von ihm wiederherstellen zu lassen. Lass ihn den Prozess in deinem Herzen jetzt beginnen.